Der Zoll, der beschlagnahmt jedes Jahr tonnenweise Drogen im Hamburger Hafen.
Sau viel Kokain, was wir finden. Das ist sau viel Geld wert.
Problem? Die es dahin geschmuggelt haben, die wollen es wieder zurück.
Die Täter sind zunehmend militärisch bewaffnet. Wir sehen, dass diese Täter uns ausspionieren.
Und die Zollbeamten selbst, die sind ein bisschen anders ausgerüstet.
Und wir haben irgendwie so kleine Pistolen.
Benedikt Strunz sagt das. Er ist Investigativreporter. Aktuelle Recherchen zeigen, Zollfahnder warnen ganz akut vor Überfällen auf beschlagnahmte Drogen in Hamburg. Und statt dem was entgegenzusetzen, wird der Zoll in den Augen von Frank Buckenhofer von der Gewerkschaft der Polizei so organisiert.
Wie eine Mäusepolizei.
Was da los ist in Hamburg und wieso Hamburg immer stärker in den Fokus von Drogenbanden gerät, das schauen wir uns heute an.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Wir nehmen uns jeden Tag ein aktuelles Thema raus und packen das quasi für euch aus. Wir liefern euch persönliche Perspektiven und ordnen das Ganze aber auch ein.
Europa ist der lukrativste Markt für illegalen Kokainhandel. Hier werden die höchsten Preise gezahlt.
Das sagt Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Und das hat krasse Auswirkungen auf seine Stadt. Mit denen beschäftigt er sich.
Mein Lieblingsthema ist der globale Drogenhandel, Drogenbanden, Schmuggeltechniken, Kokainbroker, das ist so meine Welt.
Also seine Welt als Investigativreporter des Norddeutschen Rundfunks.
Mein Name ist Benedikt Strunz und bin der Teamleiter für internationale Recherchen. Und wenn ich selber recherchiere, dann vor allem zu organisierter Kriminalität und Wirtschaftskriminalität. Und das mache ich auch schon eine ganze Weile.
Und wenn das die eigenen Lieblingsthemen sind, ne, dann frage ich mich schon, wie gefährlich ist denn das, in dem Milieu zu recherchieren? Denkt Benedikt sich da nicht manchmal, okay, das ist jetzt doch irgendwie eine brenzlige Situation?
Naja, in so gefährlichen Situationen haben wir bei uns in der Redaktion immer so eine Art Protokoll, was dann läuft. Also wenn wir im Ausland in Krisengebieten sind, Kokainhandel oder organisierte Kriminalität. Und wenn es dann hier so ist, dass ich irgendwie jetzt an Orte gehe mit Quellen, die ich bisher noch nicht kenne und das ist so ein bisschen abstrakt und dodgy, dann wissen natürlich auch immer Leute Bescheid, wo ich bin. Ich melde mich dann zurück, wenn ich durch bin und wenn ich das nicht machen würde, dann würde auch sozusagen eine Kette ausgelöst werden. Also ich fühle mich eigentlich relativ sicher.
Das heißt, du hast jetzt auch keine Angst, dass mal irgendwie ein Drogenbaron auf die Suche nach deiner Privatadresse geht und dir einen Besuch abstattet. Bist du dafür ein zu kleiner Fisch?
Ja, ich bin zu kleiner Fisch und ich bin ja nur der Messenger.
Okay, das heißt, es ist zwar ein gefährliches Milieu, aber für dich ist es trotzdem alles okay soweit bisher.
Du musst ja vergleichen. Du hast natürlich irgendwie blöde und auch mal gefährliche Situationen. Aber wenn ich jetzt gucke, weißt du, ich habe mit Kollegen, mit denen ich zusammen recherchiere, in Mexiko oder in Südamerika, dann ist es halt ein ganz anderer Schnack. Ja, selbst in Niederlanden. Also weißt du, wo irgendwie Leute auf der Straße erschossen werden, auch der Kollege de Vries. Und da sind wir einfach nicht in Deutschland. Darum ist es umso wichtiger, ganz genau hinzuschauen, dass es auch hoffentlich nicht so weit kommt.
Es bewegt sich aber auch in Deutschland einiges. Benedikt und seine Kollegen von NDR und WDR haben erst vor wenigen Tagen von einem Hinweis erfahren. Die belgischen Behörden warnen den Hamburger Zoll. Eine Gruppe französischer Krimineller plane einen bewaffneten Überfall auf eine Verwahrstelle. Ihr Ziel? 500 Kilogramm sichergestelltes Kokain. Ich habe Benedikt erstmal gefragt, wie man sich so einen Überfall vorstellen muss. Das klingt ja komplett nach Film.
Naja, ich glaube, das Szenario, mit dem so die Zollfahndung im Kopf plant oder was sie sich vorstellen kann, ist eben, dass schwer bewaffnete Täter relativ schnell in so eine Verwahrstelle des Zolls eindringen, also so ein Kokainbunker des Zolls, kann man sagen, und da dann einmal in großer Geschwindigkeit ausräumen, sich so viel einpacken, wie sie können und dann eben hochmotorisiert wegfahren und auf die Autobahn.
Und das hochmotorisiert und auch mit Maschinenpistolen oder wie sind die bewaffnet? Wie gefährlich sind die?
Du siehst gerade in diesem Bereich, also so internationaler Rauschgifthandel, das ist immer auch eine saubrutale Sache. Also die rechnen untereinander saubrutal ab. Also wirklich, ich habe auch hier in Hamburg wirklich Sachen erlebt, wo Leute auch gefoltert wurden, wo die relativ schnell am Abzug sind. Das Problem ist, dass die mittlerweile mit militärischen Waffen auftreten, mit Maschinenpistolen. Also beispielsweise in der Kalaschnikow, bei diesen Kalibern, ja, also das klingt jetzt so voll nerdmäßig, so ich, Waffen ist auch überhaupt nicht meine Welt so, aber das Problem dabei ist, wenn du mit so Teilen auftrittst, ja, dann schießt du auf 100 Meter, sage ich mal, 75 Meter. Und wenn da ein normaler Zollbeamter kommt oder auch ein normaler Polizist, dann schießt er auf 25 Meter mit seiner Dienstwaffe. Das heißt, du hast einfach überhaupt keine Chance. Und das zweite Problem ist, wenn du mit sowas jetzt auf eine Polizeiweste oder eine Zollweste schießt, dann geht es da einfach direkt durch. Das heißt, du brauchst auch eine ganz andere Schutzausrüstung. Ja, und kannst dir vorstellen, da ist halt ein Rattenschwanz an Problemen einfach.
Und eure Recherchen zeigen auch, dass Zollmitarbeiter da überhaupt nicht ausreichend ausgerüstet wären, wenn so ein Angriff wirklich passieren würde.
Ich glaube, im Bundesfinanzministerium hat man immer noch nicht so ganz verstanden, dass der Zoll eben nicht nur so Warenabfertigung macht und Zollgebühren erheben und Partner der Wirtschaft und so Zeug, sondern der Zoll hat halt auch ein Zollkriminalamt. Das ist eine Polizei. Und diese Leute, die da arbeiten, haben halt mit den ganz, ganz schweren Jungs und Mädels zu tun. Also mit ganz, ganz übler organisierter Kriminalität. Und die sind die, die in der ersten Linie stehen, wenn es um den internationalen Drogenschmuggel geht. Und wenn du jetzt irgendwie im Radio hörst oder im Fernsehen siehst, wieder 35 Tonnen Kokain sichergestellt und es verdoppelt sich und sonst wie. Die Leute, die die größten Probleme damit haben, sind eben die Zollfahnderinnen und Zollfahnder. Und ich glaube, das hat man noch nicht so ganz verstanden im Finanzministerium.
Das wollte ich noch genauer wissen. Also was heißt das für die Zollbeamtinnen und Beamten ganz konkret, wenn da so eine Gefahr droht? Deswegen habe ich bei ihm angerufen.
Mein Name ist Frank Buckenhofer und ich bin Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei im Bereich des Zolls.
Wie reagiert man als Zollbeamter, als Zollbeamtin darauf, wenn es heißt, schwer bewaffnete Gruppen könnten angreifen?
Also das löst sicherlich bei allen Kolleginnen und Kollegen eine gewisse höhere Aufmerksamkeit aus. Das heißt, wir bereiten uns darauf vor, denn wenn solche Angriffe drohen, ist das auch immer mit einer erhöhten Gefährdung für die Kolleginnen und Kollegen verbunden.
Was machen Sie denn dann ganz konkret für Maßnahmen? Wie rüsten Sie auf?
Also wenn man den Maßstab nimmt, den man für Sicherungsschutzaufgaben nimmt, ist die Zollverwaltung bei weitem nicht state of the art. Es fehlt an der nötigen Bewaffnung, es fehlt an den nötigen Schutzausrüstungen, was ballistische Schutzwesten angeht, es fehlt an den nötigen Helmen und vieles mehr. Also wir haben enorm engagierte Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag eifrig den Schmuggel bekämpfen. Und wir haben ein Finanzministerium, was die Zollverwaltung aber faktisch organisiert wie eine Mäusepolizei.
Herr Buckenhofer, wie muss ich mir das ganz konkret vorstellen? Ich stelle mir vor, es gibt ein Bedrohungsszenario. Schwer bewaffnete Banden könnten ein Depot angreifen und es gibt Zollfahnder, die was genau haben? Eine Pistole und einen Knüppel, aber keine Weste, kein Helm, gar nichts? Oder wie genau sind die ausgestattet?
Also Westen haben wir, schusssichere Westen, aber wir haben keine Schutzwesten, die quasi einem solchen Angriff standhalten könnten. Das ist ja sozusagen eine der Forderungen, dass wir für solche Einsätze besondere Schutzwesten fordern. Wir fordern für solche Einsätze auch eine besondere Bewaffnung, und zwar in ausreichender Stückzahl. Also der Zoll verfügt über Maschinenpistolen, aber die sind erstens nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden. Zweitens, sie sind nicht in allen Dienststellen vorhanden. Drittens, werden sie gerne im Keller gelagert und nur zu besonderen Anlässen rausgeholt. Also all das ist sehr, sehr unprofessionell. Da können aber die Kolleginnen und Kollegen nichts für. Das sind Führungsentscheidungen, die weit an den Bedürfnissen einer wirksamen und effektiven Kriminalitätsbekämpfung vorbeigehen.
Was muss jetzt passieren, damit der Zoll da ausreichend ausgestattet wird, um so einem Angriff möglicherweise auch standhalten zu können?
Wir brauchen eine bessere Ausrüstung, wir brauchen mehr Technik, mehr IT. Es fehlt an allen Enden und Ecken. Der Zoll wird quasi vom Finanzministerium gerade so ausgerüstet, dass man dem Finanzministerium nicht vorwerfen kann, es würde nichts tun.
Was ich mich frage, warum wird das Zeug überhaupt so lange verwahrt? Teilweise ja jahrelang. Warum kann man das nicht einfach viel schneller vernichten? Dann müsste ja auch niemand drauf aufpassen.
Also es gibt keine zwingende Verpflichtung, es aufzubewahren, weil es gibt durchaus Verfahren, in denen auch die Staatsanwaltschaften sagen, nach der Sicherung im Sinne von, es gibt ein Gutachten, ein Wirkstoffgutachten, es gibt eine Mengenbeschreibung, es gibt eine chemische Zusammensetzungsbeschreibung, all das wird gemacht, kann das Zeug vernichtet werden. Aber es gibt genauso Staatsanwaltschaften, die sagen, nein, wir möchten, dass das als Beweismittel bis zur Hauptverhandlung bevorratet wird, um es im Zweifelsfall einzubringen. Und das führt dann dazu, dass wir große Mengen von dieser Art deliktischem Gut lagern müssen, auch mit der Gefahr, dass es dann wieder abhanden kommt, weil es geklaut wird von der Tätergruppe, mit den ganzen Gefährdungsrisiken. Deswegen ist unsere Forderung an das Bundesjustizministerium, das Betäubungsmittelrecht dahingehend zu ändern, dass wir eine Regelung haben, wenn unter gerichtlicher Aufsicht die Menge ermittelt wird, die Beschaffenheit ermittelt wird, der Wirkstoff ermittelt wird und das Ganze durch verschiedene Probenentnahmen, dann haben wir irgendwann ein Gutachten über die große Menge, die sichergestellt wurde. Und dann kann diese Menge auch vernichtet werden, weil dann ist das Beweismittel das Gutachten und nicht mehr die Menge.
Viele Tonnen Kokain sollen derzeit laut Recherchen von NDR und WDR in Lagerhallen in Norddeutschland aufbewahrt werden. Aber wie hat sich das in den letzten Jahren entwickelt in Hamburg? Welche Rolle spielt der Hafen inzwischen, was den Kokainhandel angeht? Darüber habe ich auch mit Benedikt Strunz gesprochen.
Eine ganz zentrale. Also du hast zwei große Häfen, das sind Antwerpen und Rotterdam. Und du siehst aber, dass es eine Verschiebung gibt zu dem Hafen Nummer 3. Und der Hafen Nummer 3 ist Hamburg. Und früher war das so, du hast hier 1-2 Tonnen im Jahr gefunden. Das ist so die Welt vor 10 Jahren. Das war normal und das war auch relativ konstant. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und mittlerweile sind wir eben bei Verdopplungen von Jahr zu Jahr. Und wir sind jetzt irgendwie bei 43 Tonnen. Und das sind dann auch Mengen, die über Hamburg geschifft werden, wo du siehst, die Täter packen so viel in einen Container, in einem Fall 16 Tonnen, dass sie wirklich sich sicher sind, in Hamburg geht es durch. Und das ist ein Problem. Ja? Du siehst auf der einen Seite Belgien und Holland, da gehen die Sicherheitsvorkehrungen hoch und dann sprechen Fahnder von so einem Wasserbetteffekt. Weißt du, du legst dich auf die eine Seite drauf und dann geht das Wasser, in dem Fall das Kokain, auf der anderen Seite hoch und die andere Seite ist in dem Fall Hamburg.
Ist das der Grund, warum Hamburg so wächst? Weil eben Rotterdam, Antwerpen so aufrüsten und dann sich die Drogenbanden denken, ah ja gut, dann gehen wir nach Hamburg, da ist es noch nicht so. Da haben die Zollfahnder ja nicht mal Maschinenpistolen.
Also ich glaube nicht, dass sie jetzt quasi die Maschinenpistolen im Kalkül haben. Ja. Aber das ist ja auch nur ein Puzzlestück sozusagen, ja. In Hamburg wurde eine Entwicklung verpasst. Ja? Wenn du merkst, es kommt Kokain in deinen Hafen, dann musst du sofort anfangen, den Hafen einmal umzukrempeln und zu gucken, habe ich da schon organisierte Kriminalität im Hafen drin? Und das wurde in Hamburg zu lange verpasst. Und jetzt muss man eben sagen, organisierte Kriminalität hat sich in Hamburg im Hafen festgesetzt. Du hast da korrupte Beamte, du hast aber auch korrupte Mitarbeiter von den Hafenbetreibern. Und dann wird es natürlich schwierig.
Worauf muss man sich da einstellen, wenn das so weitergeht? Also was für Szenen kennst du aus zum Beispiel Rotterdam oder Antwerpen, wozu das dann auch führen kann, auch auf den Straßen?
Das Problem ist in Hamburg, dass du eine sehr hohe Verfügbarkeit von Kokain auch auf der Straße hast. Mhm. Das Zweite ist aber, dass du zunehmend siehst, dass es Verteilungskämpfe zwischen den beteiligten Gruppen gibt. Und da gibt es dann Abrechnungen mit scharfen Waffen und auch mit Maschinenpistolen auf offener Straße. Also wir hatten jetzt in der letzten Zeit so 14 Auseinandersetzungen mit Schusswaffen, wo es auch Tote gab. Und es läuft dann bei uns auch so ab. Und beispielsweise Reeperbahn, ein Dönerladen. Und da sitzen zwei Leute, die eben dieser organisierten Drogenschmugglerszene zuzurechnen sind oder Drogenhändlerszene. Und jemand kommt rein, Execution Style, schießt dem anderen in den Kopf und geht raus. Und du kannst die Uhr nachstellen, dass es früher oder später, wenn diese Abrechnungen weitergehen, es auch zivile Opfer geben wird, weil du diese Schießereien eben teilweise sogar am helllichten Tag und auf offener Straße.
Und was will Deutschland machen, um da diesen Kampf gegen Drogenkriminalität und allem, was damit ja dann auch einhergeht, um das zu bekämpfen? Hat die Bundesregierung das auf dem Schirm, dass sie diese Entwicklung da gerade stattfindet?
Hat sie. Also Innenministerin Faeser hat sich das Thema wirklich auch so ganz oben hingeschrieben und verbindet sich selbst auch mit dem Thema, finde ich auch total gut, weil es gibt jetzt so ein Hafensicherheitszentrum bei uns. Man will den Hafen insgesamt sicherer machen. Es gibt mehr Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Und dann ist es aber natürlich so, und das fehlt mir ein bisschen, es müsste im Hafen noch deutlich mehr passieren als das, was bisher vorgesehen ist. Es gibt aber auch die Schwierigkeit natürlich, dass du den Zulauf in organisierte kriminelle Gruppen unterbrechen musst. Und so eine Stadt wie Hamburg, weißt du, die natürlich auch viele prekäre Gruppen hat unter Jugendlichen, die sich auch lost fühlen und nicht genau wissen, wie viel werde ich jetzt eigentlich im Jahr mal auf dem legalen Markt verdienen. So, da wird es dann schwierig. Ja? Und ich glaube, um die Leute kümmern wir uns noch viel zu wenig.
Und denkst du, es kann verhindert werden, dass Hamburg zum, weiß ich nicht, Medellin Europas wird?
Ja, auf jeden Fall kann es verhindert werden. Also ich bin totaler Optimist. Ich glaube nur, man muss einmal wirklich ganz klar da drauf schauen. Es müssen alle Akteure, also in Hamburg auf Bundesebene, einmal in der Analyse sehr klar sein. Wir haben hier ein Problem und dann würde ich sagen, haben wir gute Chancen, das zu verhindern.
Gibt es in Deutschland eigentlich schon so einen Oberdrogenbaron, so einen Obernarko?
Auf jeden Fall.
Und wer ist das?
Ich werde das per Signal schicken. Nein, du hast den Fall, also jetzt mal ernsthaft, du hast einige Leute. Das ist aber nicht mehr so, dass du einen Oberboss hast und der hat irgendwie alle unter sich und alle haben Ehrfurcht, sondern du hast eher konkurrierende kriminelle Unternehmer, und ein Unternehmen ist größer, eines ist kleiner und die gehen auch mal Kooperationen ein. Und wenn einer nah genug an der Klippe steht, dann schubst du ihn aber auch runter so. Also das ist eher ein sehr, sehr dynamischer Markt und dann eben auch mit ganz vielen Dienstleistungsunternehmen, die da angeschlossen sind. Da sind dann Unternehmen für bewaffneten Schutz oder Unternehmen für Geldwäsche oder Unternehmen für Morde auch, Auftragsmorde und so. Also du musst dir wirklich so einen kriminellen Markt vorstellen. Da gibt es größere Unternehmer, die haben wir, und mittelgroße und auch kleine.
Ich habe zwar nach Oberdrogenbaron gefragt, aber es könnte natürlich auch eine Oberdrogenbaronin sein. Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Ingo Rockenberg, Johannes Döbbelt, Andy Fulford und ich, Rahel Klein. Lasst uns gerne ein paar Sterne auf Spotify oder Apple Podcasts da, wenn euch Unboxing News gefällt. Bis dann, macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.